Guten Tag und herzlich willkommen zur fünften und besonderen Staffel Bus to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus to Bus. Alle Episoden dieser Staffel haben wir in unserem Podcast-Studio während der Bus to Bus aufgenommen, die in diesem Jahr im April in Berlin stattfand. Zu Wort kommen wieder namhafte Expertinnen der Busbranche, Vertreter und Vertreterinnen der Politik, von Startups und Technologieunternehmen. Ich bin Kerstin Kube-Erkens von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus- und Mobilitätsszene machen. Zur Unterstützung habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility, Innovation and Leadership und unterstützte mich bereits seit einigen Jahren im Rahmen der Bus to Bus. Wir freuen uns riesig, dass du wieder dabei bist, Tortinia.
Ja, vielen lieben Dank, Kerstin, für diese wirklich herzliche Begrüßung. Ich freue mich ebenfalls sehr, wieder Teil dieser wirklich aufregenden Staffel von Bus to Talk zu sein und gemeinsam mit dir die Welt der Mobilität zu erkunden. Und ich meine, wir haben ja wirklich viel vor in dieser Staffel und ich freue mich drauf, unsere Hörerinnen und Hörer mit spannenden Einblicken und inspirierenden Geschichten zu begeistern.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Bus-to-Talk-Fans, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für eine aufregende Reise mit Bus-to-Talk.
Im Ausland sind wir für Sie bekannt und auch wir kommen bei längeren Strecken von A nach B häufig nicht um Sie herum. Ich spreche von der, ja, Sie können sich's vielleicht schon denken, von der Autobahn. In unserem Podcast-Studio möchten wir diese weltbekannte Autobahn unter die Lupe nehmen und haben hierzu von der Autobahn GmbH, die Leiterin des Innovationsbereichs, Derya Guran, heute hier bei uns. Derya, wir freuen uns, dass du heute hier bist.
Schön, bei euch zu sein.
Derya, wir fangen unseren Podcast oftmals damit an, dass wir eine Person erstmal kennenlernen und wir möchten wissen, wer bist du und warum treibst du die Zukunft der Mobilität voran?
Oh, tolle Frage. Ja, Derya mein Name, bin bei der Autobahn GmbH des Bundes, wie sich das Ganze so schön nennt, seit 2019, komme aber, habe einen Verkehrs-Background sozusagen, war vorher im Bereich Regionalverkehre Schiene unterwegs, das heißt so ein bisschen das Thema Infrastruktur hat mich schon gepackt und bin 2019 mit dem Auftrag Aufbau der Autobahn GmbH und Start zum 01.01.2021 gestartet und ja, habe eine ganze Menge schon in 5 Jahren mitmachen dürfen, zum einen diese große Transformation gemäß der Fernstraßenreform, dass alle Autobahnen aus einer Hand und in einer Bundesgesellschaft verwaltet werden sollen. Das heißt, wir haben die Umsetzung dieser operativen Tätigkeiten in diese GmbH umgesetzt und habe in diesem Zuge tatsächlich Feuer gefangen für das Thema Straße und im engeren Sinne natürlich auch die Autobahn. Mhm. Und habe mir dann gedacht, okay, was machst du denn als nächstes, wenn diese Autobahn GmbH dann mal steht? Und für mich war klar, ich möchte absolut in den Bereich des Kerngeschäfts gehen und gucken, was kann man in der Zukunft besser machen als bis heute? Ja, und dem Zuge dann die Abteilung mit aufgebaut, die Abteilung Innovation bei der Autobahn, die sich um diverse neue Projekte an den Autobahnen Deutschlands kümmert. Und ja, das bin ich.
Sehr cool. Klingt sehr, sehr spannend. Und wenn du dich mit 3 Hashtags beschreiben müsstest,
ja,
welche Hashtag wären das und warum würdest du diese Hashtags wählen?
Mein erster Hashtag wäre wahrscheinlich Hashtag Leadership, mhm, weil ich in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen und auch in der Autobahn sehr viel Wert darauf lege, dass wir voneinander lernen und miteinander wachsen. Mein zweiter Hashtag wäre wahrscheinlich Mobility, weil wir das Ganze hier nicht zum Selbstzweck tun, sondern für ein größeres Ganzes kämpfen. Und das dritte wäre dann tatsächlich Team Autobahn, ja, weil mein Herz dafür schlägt. Ja, genau.
Ja. Wie kamst du denn selbst zur Autobahn? Also meintest ja 2019 kamst du dazu, jetzt schon 5 Jahre. Wie kamst du dazu?
Also in der Tat war es so, dass ich im Bekanntenkreis beruflich, wir mitbekommen haben, dass dieses Bundes-Startup, hieß es damals noch, gegründet wurde und dass einige der Chefs aus unserer ehemaligen, aus unserem ehemaligen Umfeld dorthin gehen. Und dann hieß es, okay, wir haben noch nicht so viele Leute. Habt ihr nicht auch Bock? Und so bin ich in dem Zuge mit einer Kollegin von mir auch dorthin gelangt. Und als ich den ersten Tag da war, war ganz lustig, war ich die 13. Ich hatte auch die Personalnummer 13. Total cool. Also die 13 prägt mich noch, kommt noch. Und wir sind heute über 13.000 für 13.000 Kilometer Autobahn. Ja, also es war irgendwie wie, wir waren bestimmt füreinander, Autobahn und ich. Genau.
Ja, super spannend. Kerstin.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, du bist für Innovation zuständig bei der Autobahn. Was können wir uns darunter vorstellen? Ich meine, alle denken bei Autobahn natürlich vor allem an die Straße, Infrastruktur. Ja. Aber was heißt Innovation für euch? Was sind das für Projekte?
Sehr gute Frage, Kerstin. Danke, dass du sie stellst, denn ja, es ist so, viele denken erstmal an Asphalt und Beton und an Brücken. Ja, wenn man im Zuge Autobahn mal so ein bisschen nachdenkt. Die Autobahn ist mehr als das. Die Autobahn ist natürlich auch Straße, sie ist natürlich auch Infrastruktur und sie bringt uns von A nach B. Und dafür müssen wir gucken, dass wir in der Zukunft innovative Technologien einsetzen, um unsere Infrastruktur auch in Schuss zu halten. Sie ist aber nicht nur das, sie hat auch Standorte, an denen wir halten. Die Rastanlagen, die Raststätten, die bewirtschaftet oder auch unbewirtschaftet sind.
Stichwort Mobilitätshubs, ne? Was ja gerade auch im Future Forum.
Absolut. Und wir müssen auch als Autobahn lernen, dass wir nicht nur Infrastrukturbetreiberin sind. Wir sind auch Mobilitätsanbieterin. Das muss uns auch erstmal bewusst werden. Das ist ja eine Sache der DNA so ein bisschen. Und dafür arbeite ich und dafür kämpfen wir. In unserer Abteilung gibt es Projekte wie beispielsweise Elektromobilität an den Rastanlagen, sei es im Individualverkehr, aber auch in der Zukunft im Güter- und Reiseverkehr. Wir haben Themen wie, wie bekommen wir zum Beispiel Kreislaufwirtschaft an unsere Standorte? Das heißt, wenn wir PV-Anlagen haben, die teilweise ja auch schon stehen in der Nähe, wie können wir den Kreislauf so schließen, dass die Ladesäulen dort betrieben werden? Wir haben aber auch Projekte, in denen wir sagen, ja, wir müssen natürlich nach Technologien schauen, wie wir die Brücken in Ordnung halten, weil 4000 kritische Brücken und mit einem Geologenhammer, da brauchst du eine ganze Weile, bis du sie alle einmal durch hast.
Was gibt's da so an Technologietrends? Hast du da ein paar Beispiele?
Also es gibt natürlich viel im Bereich des Brückenmonitorings, wo
Sensorik nehme ich an.
Absolut, ja. Wo man wirklich schaut, wie kann man mit Sensorik eventuell über den Lebenszyklus der Brücke auch wirklich den Zustand erfassen. Es gibt aber natürlich auch Ansätze, mal unabhängig der Kerntätigkeiten, gibt es natürlich auch Ansätze, wie gestalten wir unsere Standorte moderner, digitaler. Es gibt beispielsweise eine Kooperation mit der Telekom, aber auch mit anderen Mobilfunkanbietern, dass wir nun den 5G-Ausbau auch voranbringen an den Autobahnen, damit genau das nicht mehr passiert. Autobahn, Funkloch.
Ja. Genau, also du hast gerade gesagt, es geht nicht nur um die Straße an sich, es geht auch um das, was entlang der Straße passiert. Und ein so ein Thema sind ja die, ich sag mal nur Erlebnisräume, die noch keine Erlebnisräume sind unter Umständen. Ich denke an die klassische Autobahnraststätte. Ja. Was ist da deine Vision? Wie kann so ein Ort in Zukunft auch Teil, also ich denke gerade an die Bustouristik, ne? Da gibt es sehr viel tolle Ansätze, wirklich gute Pakete zu schnüren und dann geht man auf die Reise, fährt die Autobahn entlang und landet dann vielleicht an einem noch nicht ganz so modernen Rasthof. Welche Visionen gibt es dort, diese Räume eben auch als Teil der Reise zu verstehen?
Ja. Also ich kann es absolut verstehen. Ne? Ich bin ja selbst Nutzerin der Autobahn und wenn ich an so einen Standort gerate, frage ich mich auch, warum? Ja, ist ganz normal und ich denke, da gibt es auf jeden Fall auch noch Hausaufgaben, die wir haben. Was ich glaube, was wir als Autobahn, als Organisation Autobahn lernen müssen, ist, dass wir uns mehr trauen müssen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die da schon Visionen haben. Denn wir brauchen ja nicht jetzt wieder bei Null anfangen und auf einem leeren Blatt Papier uns etwas aufzumalen, sondern da gibt es ja wirklich, wirklich gute Ansätze, wie man die Standorte moderner gestalten könnte. Es bedeutet aber ebenso, dass wir und die Politik sich auch trauen müssen, in diese Bereiche zu investieren, weil der Ansatz ist doch der, wir wollen, dass die Verkehre weiterhin fließen. Sie werden in der Theorie vielleicht gerne auf der Schiene gesehen, Aber es wird doch in der Praxis so nicht laufen. Es werden weiterhin Reisebusse fahren, es werden weiterhin Güterverkehre fahren, die Autobahn wird weiter genutzt werden. Und das bedeutet genauso, dass wenn wir uns als Mobilitätsanbieter verstehen wollen, dass wir die Standorte, an denen unsere Reisenden und unsere Nutzerinnen und Nutzer halten, dass wir die dann auch entsprechend ausstatten müssen. Das bedeutet, wie gesagt, ich setze da absolut auf Partnerschaften, auf Kooperationen, auf, ich habe hier eine ganze Menge schon gesehen von dem, was sich an unseren Standorten auch wirklich umsetzen lassen würde. Und das bedeutet für die Autobahn mehr Mut.
Okay, Mut. Eine Frage, du hast gerade schon angesprochen, die Verkehrswende findet natürlich nicht nur auf der Schiene statt, sondern auch auf der Autobahn. Was heißt Verkehrswende für die Straße, also für die Autobahn?
Also das bedeutet vor allem, dass wir die Basics erfüllen müssen. Also Autobahnen und beziehungsweise Verkehre auf der Straße und klassische Antriebe, das ist nicht die Zukunft, das wissen wir heute. Die Diskussion brauchen wir auch nicht mehr führen. Real ist es auch so, dass wenn wir wollen, dass die Wende gelingt, die Verkehrswende, dann müssen wir die Mittel- und Langstreckenverkehre auch elektrifizieren, voll elektrifizieren, weil sonst funktioniert es nicht. Und das bedeutet, dass die Standorte, die wir heute kennen, auch mit Elektromobilität, mit Ladeinfrastruktur, mit vor allem auch Schnellladeinfrastruktur, denn so lange will man da ja nun auch nicht bleiben, so schön die Standorte auch sein können, dass man sie auch damit ausstattet. Und das über eine Quantität oder eine Masse, sodass jeder, der irgendwie aus Hamburg losfährt und bis nach München kommen will, sich nicht mal ansatzweise die Gedanken darüber macht. Wie ist das denn heute? Wir setzen uns in unser Auto, fahren los. Im Zweifel wissen wir, wir fahren raus, tanken noch mal kurz und fahren weiter. Dieses Gefühl muss bei den Nutzerinnen und Nutzern von Elektroautos auch entstehen. Und es kann nur, wenn wir die Langstrecke und die Mittel- und Langstreckenverkehre entsprechend auch elektrifizieren.
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es nicht im Norden Deutschlands auch ein Pilotprojekt, wo ihr dieses Ultra-Fast-Charging auch schon probiert habt?
Ja, genau.
Oder derzeit immer noch probiert?
Ja, genau. Es gibt den Ostseeblick. Schön, dass du ihn erwähnst. Der Ostseeblick ist ein Pilotprojekt von uns, ein Leuchtturmprojekt, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn man doch schon mal an die Küste fährt, dann soll man doch auch schon auf der Autobahn das Gefühl von Urlaub bekommen, unter anderem. Und haben dann das Konzept entwickelt, mal so eine Rastanlage, eine unbewirtschaftete, so auszustatten, dass man wirklich gerne dort ist. Und dazu gehört auch die Ausstattung mit Elektromobilität. Dort haben wir ein paar High-Power-Charger aufgestellt und der kommt gut an. Der kommt wirklich gut an, aber er ist momentan noch ein Leuchtturmprojekt und muss natürlich auch in der Breite gedacht werden. Wir haben einen weiteren Pilotstandort, das ist der Standort Kohlsberg in Nordbayern. Da haben wir beispielsweise mal das Thema PV und Energie und Speicher ausprobiert. Das heißt, es gab, was war ein Zufall, eine PV-Anlage in der Nähe, die wir genutzt haben, um über einen Speicher die Ladeinfrastruktur mit Energie zu versorgen und dafür gar nicht erst die Netze auszubauen. Das werden wir öfter haben in der Zukunft, das Thema, und hat sich auch bewiesen. Aber wieder, es ist derzeit nur ein Leuchtturmprojekt und ein Beispiel dafür, wie wir es dann auch in der Breite umsetzen wollen.
Danke dir.
Daria, würdest du sagen, wir dürfen und können den gleichen Anspruch haben ans Laden wie an das Tanken? Wir hatten hier nämlich schon einige Podcast-Gäste und die Diskussion, sagen wir so, war heiß, ne?
Ja.
Und die Frage ist, brauchen wir vielleicht einfach irgendwie Mindset-Change, dass es Laden einfach anders funktioniert als das Tanken, anstatt zu sagen, nein, wir müssen jetzt Infrastruktur so aufrüsten, dass sie dem gleichen Maßstab wie dem Tanken mithalten kann?
Teils, teils. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ganze Menge an Leuten gibt, die einen Change im Mindset auch mitmachen und mitmachen werden. Aber es gibt noch eine ganze Menge Leute, die das nicht können und die müssen wir auch abholen. Und ich sage immer so schön, Oma Bertha muss halt auch über die Autobahn oder aus dem ländlichen Raum in die Stadt kommen können und die kann nicht erst die App bedienen, damit sie weiß, welche Ladesäule und, ne? Die muss auch das Gefühl haben, dass sie sicher auf ein Stück Autobahn, ein Stück Landstraße oder wo auch immer fahren kann. Und deswegen glaube ich, ist es teils, teils. Wir werden auf diesem Weg noch Leute mitnehmen müssen, die diesen Change vielleicht nicht hinbekommen. Ich bin da total bei dir. Die Telefone sind auch nicht das, was sie mal waren, als wir damit begonnen haben. Ja? Die Handys, die wir in der Hand haben. Von daher, ja, das gehört dazu, dass wir auch da unsere Denke der Zeit anpassen.
Mhm. Und du sprachst ja gerade auch von Leuchtturmprojekten. Wie schaffen wir das? Und ich finde, das ist ja immer häufig die Frage, die gestellt wird. Wie schaffen wir es, Leuchtturmprojekte in die Breite zu bekommen und es nicht nur dabei zu belassen, dass es Leuchtturmprojekte sind?
Das ist auch wirklich die schwierigste aller Aufgaben, finde ich. Also die Frage, ich weiß noch nicht mal, ob ich sie dir wirklich so klar beantworten kann, weil ich sie mir auch ganz oft bei der Arbeit oder in der Arbeit mit Kooperationspartnern und meinen Kollegen überlege und denke, was machen wir falsch? Warum können wir das nicht noch größer auftragen? Ich glaube, es ist eine Mischung aus, man ist getrieben von dem, was kommt, also von den Strategien, von dem, was die Politik setzt und dem, was an Bedarf da ist. Und manchmal gelingt es einem, dass man etwas dann auch mal größer macht, wie zum Beispiel die 1000 Schnellladepunkte und die wir jetzt aufbauen, was bedeutet, dass wir eine viel, viel größere Verdichtung auf der Autobahn hinbekommen. Aber es gibt dann eben auch Beispiele, bei denen man sieht, man macht ein Leuchtturmprojekt, man macht ein zweites und dann geht es vielleicht doch nicht wegen der Finanzierung oder es werden doch andere politische oder auch strategische Ziele gesetzt und dann versandet das meistens dann doch wieder. Also es ist der schwierigste
Komplex.
Part. Ja. Mhm. Und ich glaube, der, an dem man vor allem, wenn man an etwas glaubt, dann muss man dranbleiben. Mhm. Ich glaube, darum geht's.
Mhm. Und würdest du sagen, dass aktuell die größte Herausforderung dann die Finanzierung ist oder eine mit der größten Herausforderung? Und wenn ja, wie kriegen wir das Geld locker?
Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich meinen Chef auch schon gefragt. ja, ich glaube, es ist eine der Hürden, die uns bevorsteht und die wir vielleicht vor einem Jahr so haben nicht kommen sehen. Ich glaube aber nicht, dass wenn wir in Deutschland wirklich was wollen, das ist auch der Spirit, den ich wahrnehme in meinem Umfeld und im Infrastrukturumfeld, wenn wir wirklich etwas wollen, dann kriegen wir das hin. Dann finden wir Lösungen, dann finden wir auch Finanzierungsmodelle. Und vielleicht ist das der Weg, über den man in der Zukunft nachdenken muss. Ich weiß es nicht. Ich denke, es wird noch eine ganze Menge kommen, was das Thema angeht. Ich glaube, wenn Deutschland wirklich die Verkehrswende möchte, dann wird sie ihr auch gelingen.
Sehr gut. Und du möchtest sie auf jeden Fall.
Absolut.
Ja, das
Absolut.
Hört man raus mit deiner Passion, mit dem, was du machst. Bis 2026 sind 1000 Schnellladepunkte in Deutschland geplant. Realistisch oder Wunschszenario?
Realistisch.
Sehr gut.
Und auch schon auf dem Weg.
Sehr gut. Verrat uns noch mal ein bisschen mehr.
Sehr gerne. Also die 1000 Schnellladepunkte sind ja ein abstrakt, wenn man so will, aus dem sogenannten Deutschlandnetz der Initiative des Verkehrsministeriums, in dem vor allem 900 Standorte rund um die Autobahn, also im normalen städtischen Raum ausgestattet werden und 200 weitere an den Autobahnen, um die Verdichtung sicherzustellen. Und diese 200 Standorte haben wir uns rund vor 2 Jahren ist es, glaube ich, losgegangen, dann mal angeschaut und geguckt, ja, passt, kann man machen. Zwischen 4, 6 und 8 Ladepunkten werden an denen ausgebaut, sodass wir tatsächlich auf diese 1000 kommen. Die Betreiber sind auch schon beauftragt und die Planungen und Auftaktgespräche haben begonnen und eine Realisierungsplanung ist aufgesetzt, sodass wir davon ausgehen, check. In 2025, denke ich, also im nächsten Jahr wird der große Hochlauf sein, sodass wir, denke ich, die Bereitstellung der 1000 Schnellladepunkte in 2026 auch realisieren können.
Und wie sind die dann in Deutschland verteilt?
Bundesweit. Also ich habe jetzt die Karte nicht ganz im Kopf, aber dahinter steckt vor allem eine Logik, die es ermöglicht, dass wir auf viel befahrenen Strecken einen bestimmten Abstand eingehalten wird. Und bei dieser Betrachtung geht es vor allem auch darum, dass man die Standorte an den Autobahnen mit den Standorten im städtischen Raum auch abgleicht. Also was gibt sozusagen der Raum in der Fläche, sagen wir immer, her und was muss dann auf der Achse vorhanden sein. Das heißt, diese Standorte sind absolut bundesweit verteilt, sodass du in jedem Bundesland mindestens mal ein paar davon antriffst.
Sehr gut, dann bin ich sehr gespannt auf 2026.
Ich auch.
Ja, der von dem, was du gerade gesagt hast, klingt es für mich, als wenn gerade diese Mammutaufgabe Nachhaltigkeit des gesamten Autobahnnetzes, das schreit nach Public-Private Partnerships. Wer sind im Moment Kooperationspartner auch der Autobahn AG oder wen wünschst du dir in der Zukunft? Also wer könnte dieses ganze Mammutprojekt gemeinsam mit euch stemmen? Ich denke jetzt natürlich vor allem, ne, Catering, Gastronomie, alles, was so in der Nähe der Autobahn auch funktioniert, natürlich an die Netzbetreiber, die Mineralkonzerne, ja. Charging Stations.
Ja. Also ich glaube, der erste Partner an unserer Seite, und den haben wir in der Form ja auch schon, muss vor allem unser Gesellschafter und das Ministerium sein. Wichtig ist, dass wir gemeinsam mit und von der Politik auch ganz klare Vorgaben bekommen, wo muss die Reise hingehen. Das ist ganz wichtig, weil wir als Autobahn nicht alleine dastehen, sondern wenn du so willst, sind wir ja die Umsetzungsmaschine für. Und bedeutet de facto eben auch, die Ziele werden in der Politik gesetzt. Und deswegen brauchen und müssen wir das Ministerium und den Bund als unser Partner an unserer Seite haben. Wenn dort dann einmal klar ist, okay, die Finanzierungen oder Modelle oder Partnerschaften, die zu laufen haben, sind bitte so, so oder so zu denken, dann sind wir die Macher, dann sind wir die Umsetzer. Und wenn ich mir jetzt überlege, denke ich, dass klar die bisherigen Partner der Autobahn GmbH, sei es die, mit denen wir jetzt schon in Konzessionen sind oder auch in diversen Verträgen zusammenarbeiten, ich denke, dass da sicherlich noch Luft nach oben ist in der Zukunft. Aber da kann ich euch eigentlich gar nicht so viel zu sagen.
Ja? Das wird die Zukunft zeigen.
Ja, das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube aber auch, dass ähnlich wie in anderen Branchen auch, dass man nicht davon ausgehen kann, dass nur wenn man die letzten 70, 80, 90, 100 Jahre schon existiert hat, dass das in der Zukunft auch so sein muss. Weil es einfach so viele neue Partner, auch Startups gibt, mit denen wir zusammenarbeiten in diversesten Projekten zu diversesten Themen, wo du einfach auch einen anderen Spirit und ein komplett neues Mindset zum Thema hast, was du in der Zukunft auch brauchen wirst.
Das wäre jetzt auch gerade mein Punkt gewesen. Was wir hier auf der Bas2Bas immer sehr gerne machen und vorantreiben, ist dieses, zum einen möchten wir Impulse geben durch spannende Vorträge aus dem Technologie- und im Startup-Bereich, aber zum anderen auch wirklich dazu beitragen, dass sich etablierte Akteure dieser Branche mit Startups und Technologieanbietern auseinandersetzen, weil manchmal weiß ich ja noch gar nicht, welche Innovation für mein Geschäftsfeld eigentlich förderlich wäre. Ideen entstehen ja oft auch im Gespräch. Und du hast gerade schon gesagt, ihr arbeitet auch mit Startups zusammen, und habt ihr sowas, also macht ihr sowas so richtig, haltet ihr das nach im Sinne von, wir haben Thinktanks oder wir haben regelmäßigen Austausch, habt ihr das irgendwie institutionalisiert oder?
Die Frage, ob wir es institutionalisieren, so einfach ist das, ja. die hat sich vor 2 Jahren tatsächlich in der Tat auch gestellt. Und wir haben das Modell gehabt, wir als Autobahn sind Partner solcher Thinktanks, Hackathons, Programme, Accelerator, oder wir bauen einen eigenen auf. Und wir haben nach der Betrachtung dessen, was unser Umfeld und der Markt so hergibt, gecheckt oder auch verstanden, da gibt's so, so gute Formate, ein eigenes aufzusetzen. Das kostet mehr Zeit und auch Geld am Ende des Tages, ja, als dass es uns Mehrwert bringt, und haben uns dann für die Strategie entschieden. Wir sind enger Partner von solchen Programmen, aber auch Startups, und haben uns dann in die Ökosysteme, in die Welten,
die bestehenden,
haben uns dort integriert. Wir haben Formate gefunden, die sehr, sehr gut zu uns passen. Formate im Bereich der Infrastruktur, aber auch teilweise darüber hinaus. Wir haben uns auch ausprobiert und an verschiedenen Acceleratoren teilgenommen oder mitgemacht, als Partner investiert, wo wir heute sagen, okay, da sind wir vielleicht nicht so ganz im Loop, aber es war eine absolut tolle Erfahrung und macht auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Die Zusammenarbeit mit Startups macht wirklich Spaß, weil du wirklich nochmal mitbekommst, wie die Leute das, was du tust, auch nochmal anders denken können. Und das bricht auch bei uns teilweise Grenzen auf, die sich Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon auch viel länger dabei sind als ich, ja, die schon 20, 30, 40 Jahre Autobahnen machen, auf. und die freuen sich total, wenn sie dann auch mal einen anderen Spirit bekommen. Also wir sind da, wir verstehen uns eher als Innovationspartner schon bestehender Formate in unserem Umfeld.
Okay, ja, das ist eine spannende Entwicklung, wenn man einfach mal so sein bestehendes Mindset, bestehende Herangehensweise auf einmal nochmal hinterfragt, weil da stehen neue Generationen mit anderen Ideen und die fragen sich, was macht ihr da eigentlich, warum macht ihr das nicht anders? Dieses Thema Agilität und Change, das treibt ja viele Branchen auch gerade voran und in dem Zusammenhang wird auch viel verstärkter über Kundenzentrierung, ne? Wie nehme ich meine Kunden mitgesprochen? Und was mich nochmal interessieren würde, wir haben vorhin über Mobilitätshubs gesprochen, ne? Also gestalten sich Räume entlang der Autobahn? Nehmt ihr Reisebuspartner, Unternehmer mit in eure Ideenfindung? Also wie nah seid ihr am Kunden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich tatsächlich nochmal umdrehen will, weil wir haben oftmals gar nicht das Problem, dass wir unsere Partner nicht an unserer Seite haben, sondern dass die Partner uns ganz oft vergessen. Und das heißt, wir wiederum sagen dann den Unternehmen und den CPOs und den Herstellern, hey, vielleicht solltet ihr mal mit der Infrastruktur sprechen, auf der die Ladesäulen stehen sollen oder...
Klingt nach einer guten Idee.
Genau. Und das heißt, wir versuchen uns tatsächlich auch in dem Rahmen sehr stark in Kooperationen oder in diverse Formate einzugliedern, wo dieser Austausch schon stattfindet. Das heißt, wir legen da absolut Wert darauf, dass wir mit den Reiseunternehmen sprechen, dass wir mit den Herstellern sprechen, dass wir mit Betreibern sprechen für Ladeinfrastruktur, damit wir die Bedürfnisse natürlich auch nochmal einen Ticken besser verstehen. Sie aber wiederum auch unsere Zwänge. Ne, denen wir meist dann gegenübergestellt werden.
Ich nehme an, Verbände sind auch interessante Gesprächspartner.
Total, dann. Ja. Okay. Absolut.
Okay. Der, du hast jetzt schon wirklich sehr viel coolen Input gegeben. Danke dafür schon mal zwischendrin als Feedback einfach mal. Ich bin mal so frei. Und ich habe ein Statement von dir gefunden, das würde ich gerne mal hier vorlesen. Wir wollen weg von der Dirty Autobahn und neue Wege finden hin zu hochmodernen, nutzerfreundlichen und vor allem nachhaltigen Straßen der Zukunft. Und über Elektrifizierung haben wir jetzt ja schon viel gesprochen, aber vielleicht nochmal ganz spezifisch Nachhaltigkeit. Klar, Elektrifizierung gehört zur Nachhaltigkeit, aber vielleicht darüber hinaus, was ist eine nachhaltige Straße und was macht sie über Elektrifizierung hinaus wirklich nachhaltig?
Ist auch eine sehr gute Frage, weil wir machen natürlich nicht nur Ladesäulen. Ja, das ist ja eigentlich genau das, was wir ja eigentlich nicht tun. man muss ja auch mal gucken, auch im Bau und der Erhaltung von Autobahnen muss man nachhaltige Modelle denken. Ich nehme mal das Thema Kreislaufwirtschaft. Muss wirklich all das, was wir an Asphalt und Betondecke abtragen, bis nach Rotterdam transportiert werden, um irgendwie dann als Schutt weggeschüttet zu werden? Ja, gibt es nicht Methoden des Recyclings, die wir anwenden können und stehen dem vielleicht Regulatorien, teilweise auch Landesregulatorien, im Weg? Und wenn ja, wie brechen wir diese auf? Also so einfach, wie ich das gerade sage, ist das wahrscheinlich in der Praxis auch gar nicht. Also wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen so zuhöre, frage ich mich immer, ach, kriegen wir das überhaupt irgendwann mal hin? Ja, aber man muss sich diese Frage stellen, weil das ist das Kerngeschäft und das ist das, was ihr auf den Autobahnen seht, wie wir unsere Infrastruktur am Ende des Tages auch erhalten. Ja, und darüber muss nachgedacht werden. Es geht nicht, dass wir weiterhin den klassischen Weg wählen und weiterhin sagen, okay, die Decke wird abgetragen, der neue kommt drauf. Und ne, man muss wirklich Kreislaufmodelle denken. Man muss darüber nachdenken, was ist denn an den Flächen an den Autobahnen, ja. Also da haben wir so viel Fläche, die teilweise für das Thema erneuerbare Energien bereitgestellt werden könnte. Da müssen die Modelle gedacht werden. Was bedeutet das? Nutzen wir sie, um die Autobahnen zu betreiben oder wären das Möglichkeiten, erneuerbare Energiequellen für das Land auch zu schaffen? Das sind alles Dinge, die durchgedacht werden müssen, die wir teilweise auch wirklich durchdenken. Die aber natürlich vor großen, nicht Herausforderungen, aber vor großen Fragestellungen stehen, die dann auch vorher beantwortet werden müssen. Ja.
Das heißt ganz konkret, wie nachhaltig sind Deutschlands Straßen oder Deutschlands Autobahnen?
Nachhaltiger als viele denken, aber noch nicht so nachhaltig, dass wir sie wirklich als Green Transition erreicht markern könnten.
Wann können wir sie markern? Ich frage trotzdem.
Mit uns in der Zukunft sehr bald, ja. Wenn wir mutig sind, dann schneller.
Ja.
Und wenn wir es nicht sind, dann wird es noch etwas dauern. Aber ich glaube ganz tief und fest daran, Die Transformation auf der Straße, die Verkehrswende kann nur mit Autobahnen gelingen. Und die muss ihre Hausaufgaben machen.
Das klingt mal wie ein Statement. Und was mich so begeistert ist, dass man merkt, du verkaufst nicht nur eine Vision, du glaubst an die Vision.
Ich glaube absolut daran.
Das klingt wunderbar. Und wir kommen tatsächlich schon zum Ende des Podcasts.
Das klingt wie ein super Schlusswort.
Und deshalb natürlich die Frage an dich, Derya. Die Autobahn in 2030, wie sieht sie aus?
Die Autobahn in 2030 ist ja gar nicht mehr so lang, ne? Darf ich nochmal
2050.
Die Autobahn in 2050, wir brauchen keine Verkehrsbeschilderung mehr. Alles, was an Informationen benötigt wird, spielen sich ins Auto ein. Infrastruktur und Fahrzeug sind miteinander verbunden, digital. Die Autobahn in 2050, keine Tankstellen der klassischen Art. Laden ist überall möglich und egal, wo unsere Nutzerinnen und Nutzer rasten, sie fühlen sich wohl.
Derya, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin gespannt auf 2015. In dieser Zukunft möchte ich auf jeden Fall leben. Ganz so alt sollte ich ja dann noch nicht sein. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Einblicke, Derya. Vielen Dank an alle Gäste fürs Zuhören. Und dann bis ganz bald zur nächsten Folge Bus to Talk.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge der 5. Staffel von Bus to Talk. Stay tuned! Wir laden euch ein, auf unserer Website www.bus2bus.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um den Podcast, aber auch jede Menge News und Blogs, die euch interessieren könnten. Infos auch auf unserer Shownote. Wir freuen uns über eure Abos und bis bald. Unser Tipp: Probier mal Bus.